die Wende. Ich vermute mal, dass jeder von uns schon so die eine oder andere Wende in seinem Leben hinter sich hat. Und da mag noch die eine oder andere Wende kommen. Das sind Wenden, die, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Wenn die Jahresuhr langsam tickt und zum Ende Dezember die Jahreswende in das Jahr 2020 ansteht, dann gibt es die Wenden, die man sich vielleicht sehnlichst herbeiwünscht, ganz privat in dem einen oder anderen oder auch im Globalen, in der Politik, vielleicht in der Klimapolitik, eine Wende in irgendeiner anderen Richtung. Und dann gibt es die Wenden, wo wir vielleicht selbst Einfluss drauf haben. Eben die Jahreswende, wo es die guten Vorsätze gibt und nach einem Quartal guckt man und sieht, das eine oder andere vielleicht besser geworden oder wieder ein Thema für das kommende Jahr. Und dann gibt es eben auch Dinge, worauf man so wenig Einfluss hat. Politischer Natur, und wenn man in einem demokratischen Land lebt, dann vielleicht noch mit den Wahlen, wo man so ein bisschen Einfluss drauf hat, in anderen Ländern vielleicht gar nicht, das muss man sehen. Eine Wende oder den Wenden gemein ist jedoch, dass es etwas Altes gibt, das was vorher war, und etwas Neues. Alt und neu. Das bedingt eine Wende. Qualitativ wünschen wir uns ja sehr oft, eigentlich immer, wenn eine Wende kommt, dass es eine Wende zum Guten ist. Aber auch das wissen wir ja nie so ganz genau. Zeitenwende. Wenn ihr euch auf etwas vorbereitet, dann ist das ja vielleicht auch so, dass ihr fragt, habe ich da genug getan? Habe ich mich ausreichend vorbereitet? Habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut? Die Frage habe ich mir auch für den heutigen Abend gestellt und bin ich ganz sicher. Ich habe mir schon Mühe gegeben, das dürft ihr annehmen zu diesem Thema. Aber ob ich auf alle Kosten gescheut habe, weiß ich nicht. Vielleicht mit der nächsten Folie. Ihr seht eine Heuschrecke drauf und diese Heuschrecke steht in Verbindung zu einer Person, die mit unserem Thema wiederum in Verbindung steht. Und die Kenner der Materie würden sagen, Heuschrecken, Neues Testament, da könnte insbesondere eine Person in Frage kommen, genau, Johannes der Täufer. Der wird uns in den nächsten Minuten beschäftigen und wir werden sehen, welche besondere Funktion er in dem Thema Zeitenwende hat. Johannes der Täufer, mag der eine oder andere sagen, wenn man sich richtig mit der Person auseinandersetzt und die so richtig rüberbringen möchte, da müsste man vielleicht auch eine komplette Ernährung erstmal umstellen, so auf Insekten einige Monate. Ich habe diese Teile schon mal probiert, diese Heuschrecken, aber für den heutigen Abend habe ich das sein gelassen. Und ich habe auch gedacht, vielleicht nehmt ihr es mir ja auch nicht übel, dass ich auch nicht im Kamelhaarmantel vor euch stehe. Denn das wäre auch vielleicht noch ein Zeichen für Johannes den Täufer gewesen. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr Johannes den Täufer hört. Mir ist eine Aussage eingefallen, so von den ersten paar Gedanken, von einer Person, die, wenn man von Johannes dem Täufer spricht, ja nicht unerwähnt lassen kann, das ist ganz klar. Und von ihm war natürlich die Rede von Jesus Christus. Und Jesus hat einmal im Blick auf die Volksmenge wahrscheinlich innerlich den Kopf schüttelnd gesagt, Leute, was wollt ihr eigentlich? Da ist Johannes der Täufer und ihr sagt, ganz schlimm, der muss einen bösen Geist haben. Der trinkt keinen Wein, der fastet fast nur, so ein Eremitendasein. Kommt der Menschensohn und der isst und trinkt auch Wein, ganz normal. Und er sagt, auch ganz schlimm, ein Fresser, Säufer. Und der gibt sich ja noch mit Leuten ab, die so am Rande der Gesellschaft stehen. Das geht auch gar nicht. So diese Gegenüberstellung. Die Zeitenwende. Wenn das so ein komplexes Thema ist, mit dem man manchmal zu tun hat, und auch abgesehen von dem Thema heute Abend, dann ist es mir eine Hilfe, wenn ich sehe, wo ist der rote Faden? Wo sind die einzelnen Schritte? Was ist die Leitlinie? Und vielleicht habt ihr auch schon mal die Frage gestellt bekommen, gibt es einen roten Faden in der Bibel, an dem man sich orientieren kann? Ich denke, diesen roten Faden gibt es ganz bestimmt. Durch die, man muss ja fast sagen, Bibliothek Gottes, 66 Bücher im Alten und Neuen Testament, zu unterschiedlichsten Zeiten geschrieben, die unterschiedlichsten Verfasser, Aber diese rote Linie gibt es. Und an einigen Stellen in der Bibel blitzt das so direkt auf, wo uns das deutlich gemacht wird. Eine der Stellen finden wir zum Anfang des Hebräerbriefs, wo Gott deutlich sagt, dass er von Anfang an zu uns Menschen gesprochen hat, eine Zeit lang durch Propheten, zum Ende der Zeit durch seinen eigenen Sohn. Und ich denke, es ist klar, dass er das nicht gemacht hat aus Langeweile oder um Smalltalk zu haben, zu uns Menschen zu sprechen, sondern da ist ein Beweggrund. Da war ein Beweggrund und da ist ein Beweggrund, warum er zu uns spricht. Er möchte uns aufrütteln. Er möchte sagen, Menschen, überleg mal über den Sinn des Lebens. Geh nicht alleine den Weg, sondern such den Kontakt zu mir, dem heiligen Gott, der dich in meinem Ebenbild geschaffen hat. Die rote Linie, dass Gott immer wieder zu uns Menschen spricht, er möchte Kontakt haben. Er möchte nicht nur Kontakt haben, er möchte Gemeinschaft haben, dass wir ihm vertrauen. Und das durch die Zeiten hindurch. Durch die Zeiten hindurch. Immer wieder spricht Gott zu uns. Mit Johannes dem Täufer, liebe Geschwister, liebe Freunde, befinden wir uns an einem Höhepunkt, an einem Wendepunkt, an der Zeitenwende der Geschichte schlechthin. Wir haben das Alte und das Neue ist dabei anzubrechen. Ein Fachbegriff vielleicht, eine neue Haushaltung ist dabei zu beginnen. Und wenn ich jetzt jemanden fragen würde, zum Beispiel Gunnar, der hier in der vordersten Reihe sitzt, Gunnar, sag mir noch mal doch bitte, was für ein Datum haben wir heute? Dann würdest du schnell grübeln, guckst du deine Schwester, aber dann wird's wie aus der Pistole geschossen kommen. Natürlich, wir haben heute den 14. Juni 2019. Hinreichend, ja, aber nicht exakt genug. Sorry. Wir haben nämlich heute den 14. Juni 2019 nach Christus. Es gab nämlich die große Zeitenwende, was auch dokumentiert ist in unserer Zeitrechnung, auch wenn wir das noch nicht mal dazu sagen, weil es ja oft klar ist, vor Christus und nach Christus. Und in diese Zeitenwende hinein kommt Johannes der Täufer. Und das nicht irgendwie. Wenn es zu großen Weichenstellungen in der Zeitgeschichte kommt, dann ist unser wunderbarer Gott aktiv. Dann stellt er die Weichen und er zeigt, dass er die Fäden der Geschichte in der Hand hält. Zu Johannes. Sein Vater, Priester seines Zeichens, sein Name Zacharias aus der Abteilung Abia. Da gab es einen Tag, an dem das Los auf ihn fiel und da hatte die Aufgabe, im Tempel zu räuchern. Andächtig, gehe ich davon aus, nimmt er diesen Dienst auch wahr. Und plötzlich spricht Gott zu ihm. Und zwar ein Engel steht neben ihm und verkündet etwas Besonderes. Etwas Besonderes? Ja, weil seine Frau Elisabeth, hochbetagt, keine Kinder mehr erwartend, sie soll einen Sohn bekommen. Sie soll einen Sohn bekommen und dann sagt der Engel auch noch einiges, was diesen Sohn auszeichnen wird. Und er soll Johannes heißen. Reaktion von Zacharias. Also wenn wir uns in die Situation hineinversetzen, na klar, wir sind ja dann Priester des Zeichens, andächtiges Räuchern. Der Engel Gabriel erscheint und gesagt, Kollege Gabriel, wunderbar, dass du kommst, hab dich schon erwartet, was ist deine Botschaft? Genau, meine Frau unfruchtbar soll ein Kind bekommen. Darauf habe ich schon immer gewartet. Zacharias erschrickt und bekommt auch was auf den Mund. Denn der Engel sagt, Zacharias, du glaubst mir nicht. Du glaubst mir nicht. Und deswegen wirst du erst einmal nicht mehr sprechen können. Und es kommen muss. Elisabeth, seine Frau, wird schwanger. Und sie bekommt ein Kind. Und jetzt muss ich was zugeben, in der Vorbereitung etwas, was mir vorher nicht so deutlich war. Natürlich wusste ich, Zacharias wird der Mund gebunden, er kann nicht mehr sprechen. Aber, liebe Leute, das war ja nicht nur für einen Tag, nicht nur für eine Woche, nicht nur für ein paar Wochen. Das war ja bis zu dem Zeitpunkt, als Elisabeth das Kind bekommt, ein Jungen. Und dann ist die Familie drumherum. Und es ist auch klar, was für ein Name da kommen muss. Es muss Und das ist völlig, völlig üblich und anders undenkbar. Es muss ein Name sein, der schon mal in der Familie auftauchte. Und insofern gab es jetzt einen Streitpunkt, weil Elisabeth, wahrscheinlich von Johannes schon irgendwie zugeflüstert, in Anführungszeichen geschrieben, Johannes wird dieser Sohn heißen müssen. Und sie sagt Johannes. Und die Familie sagt, no, das geht überhaupt gar nicht. Lösung, man bringt Johannes ein Täfelchen und auf diesem Täfelchen schreibt Zacharias den Namen Johannes. Und im gleichen Augenblick, einige von euch kennen die Geschichte, im gleichen Augenblick kann er wieder sprechen. Johannes, Gott greift ein. Wir sind in der Zeitenwende, in dem Höhepunkt, es brodelt in dieser Zeit. Und Gott greift ein. Gott macht das, was bei uns Menschen unmöglich ist. Und er sagt auch ganz klar, eure kulturellen Gegebenheiten, was Namensgebung gibt, interessiert mich nicht. Ich sage, wie dieser Junge zu heißen hat. Frage an euch, also Namen sind nicht immer Schall und Rauch, schon gar nicht in der biblischen Geschichte. Was heißt der Name Johannes? Ich hörte, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig, richtig. Gott ist gnädig, das ist die Bedeutung des Namens Johannes. Gott ist gnädig. Und liebe Geschwister, jetzt greift etwas in dieser Zeitenwende ineinander. Und das ist so wunderbar, und das kann nur Gott machen. Weil, wie ist Gott dann gnädig? Wie ist er gnädig? Er ist gnädig, indem er heilt, indem er hilft, indem er rettet. Und das alles steckt wiederum in den Namen Jesus. Gott heilt, Gott hilft, Gott rettet. Und so kommen in dieser Zeitenwende zusammen Johannes und Jesus. Der Johannes, der Jesus verkünden wird. Und zwar Gottes Gnade ist nahegekommen in Jesus Christus in der Zeitenwende. Gott spricht, Gott stellt die Weichen. Die Schriftlesung kommt aus dem Lukas-Evangelium, dem 3. Kapitel, die Verse 1 bis 16. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis, Lysanis in Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Kaiphas. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen. Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Volk war voll Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allem, Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wow, das muss man erstmal sacken lassen. Wir können den Text gerne stehen lassen. Das muss man erstmal sacken lassen. Und vielleicht, als ich fragte, an wen habt ihr denn so oder was habt ihr verbunden, wenn ihr das erste Mal jetzt von Johannes dem Täufer gehört habt, von dem, was ihr schon wusstet, vielleicht ist das genau das aufgetaucht, so ein Bußprediger. Boah! Also der hat wirklich keine Hand vom Mund genommen. Und was man bestimmt Johannes nicht unterstellen kann, er war nicht auf dem Weg dabei, everybody's darling zu werden. Er tritt als Bußprediger auf und tauft in der Wüste Judäa am unteren Jordan. Und hier etwas Interessantes, er tut das in der Gegend, wo nachzulesen im zweiten Buch Könige Kapitel 2 der Prophet Elia zum Himmel aufgefahren ist. Und hier wird Jesus eine Zeit lang später sagen, dass in Johannes sich die Prophezeiung aus dem Buch Maleachi, Kapitel 3, Vers 23, sich erfüllt hat, dass ein neuer, ein geistlicher Elia kommen würde. Und das erfüllt sich alles in Johannes. Die Messias-Erwartung, die Erwartung, dass nun endlich in diese Wende Gott sprechen würde, Gott seinen Gesandten schicken würde, den Gesalbten, den Christus, den Messias. Da wartete das Volk drauf und man vermutete vielleicht, dass Gott wieder einmal in der Wüste zu einem sprechen würde. Das wäre nicht das erste Mal gewesen, oder? Zu Mose und vielen anderen hat Gott in der Wüste gesprochen. Und so kommt es, wie es kommen muss. Die Menschen, die Johannes am Mund klebten, fragten ihn nun, bist du es? Bist du der Messias? Ich finde schon eine Versuchung, eine Herausforderung allzumal. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr euch irgendwo vorgestellt habt oder gar nicht mal vorgestellt habt, sondern habt etwas erzählt und dann kam vielleicht die Frage auf dich, sind Sie hier die Abteilungsleiterin? Du bist nur die Sachbearbeiterin. Aber ja, schön, den Respekt, den man vielleicht einer Abteilungsleiterin entgegenbringt. Welch eine Versuchung für Johannes, hier mit einem Ja zu antworten. Und im nächsten Augenblick wäre er erhoben worden als König. Ja? Also die Vermutung lag nahe. Und wie antwortet Johannes? Nein, ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich verkündige denjenigen, der da kommen wird. Und der da kommen wird, da bin ich nicht mal wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich verkündige ihn und ich taufe euch mit Wasser. Aber der, der kommen wird, der wird euch nicht nur mit Wasser taufen, er wird euch mit Wasser und auch mit Heiligen Geist taufen. Ergo, Johannes sagt, die eigentliche Energiewende wird erst noch kommen. Die Energiewende wird erst noch kommen mit Jesus. Und wenn wir jetzt von der Energiewende sprechen, von dem Heiligen Geist, dann, liebe Gemeinde, machen wir nochmal einen Sprung. Das muss unbedingt sein. Denn was passiert? Von der Kreuzigung des Herrn Jesus, seiner Auferstehung, 40 Tage vergehen bis zu seiner Himmelfahrt. In dieser Zeit zeigt er sich vielen Menschen und es vergehen weitere 10 Tage. Die Jünger warten in Jerusalem auf den Heiligen Geist und es ist Pfingsten. 50 Tage Pentekost, 50 Tage nach Passa ist Pfingsten in Jerusalem. Im Hebräischen nennt sich das Fest Schavut. Das war das Fest der Juden, wo zum einen Erntedankfest gefeiert wurde, kombiniert mit einem Dankfest für die Tora, für das Gesetz. Und die kamen von überall her nach Jerusalem. Und Jerusalem war so voll zum Bersten voll. Und Jesus, der Heilige Geist, handelt wieder. Denn er kommt mit Feuerzungen auf die Jünger und Petrus hält die Predigt seines Lebens. In diese Zeitenwende hinein hält Petrus die Predigt seines Lebens, die sich in 4 Teile aufteilt. Zum einen spricht er die Menschen an in Jerusalem, die dort feiern, und sagt und berichtet von Jesus, von seinem Auftreten, von dem, was er getan hat, was er gesagt hat, von den Wundern und Zeichen. Zum zweiten macht er deutlich, dass Gott selbst Jesus als seinen Sohn, als den Gesandten bestätigt hat, indem er ihn vom Tode auferweckt hat, seinem Körper nicht der Verwesung preisgegeben hat. Und Petrus macht ein drittes, ganz wichtig für die Juden. Man würde heute sagen, er holt sie dort ab, wo sie sind, im alten Bund, und zeigt ganz genau, wie die Prophezeiungen sich in Jesus Christus erfüllen. Er holt sie ab. Im Prinzip ist alles klar. Und dann reagieren die Menschen, wie wir uns das heute auch wünschen würden. Vielleicht ist es bei uns auch passiert ist. Es ging ihnen ein Stich durchs Herz, heißt es da. Sie waren betroffen davon. Sie hatten eine eigene Betroffenheit und sagen, was sollen wir tun? Und Petrus antwortet in Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße, also kehrt um. Und dann jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu, zur Vergebung eurer Sünden, und da haben wir die Parallelität von dem, was Johannes noch sagt, zur Vergebung der Sünden, taufen, bußen. Und jetzt kommt es, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wow! Hier in dieser Zeitenwende ist nämlich etwas ganz Fantastisches passiert. Wir, und in der Zeit leben wir jetzt, nach dieser Zeitenwende, können den Heiligen Geist von Gott bekommen. Und er sagt ihm an jeden zu. Die Gabe des Heiligen Geistes, mit dem wir versiegelt sind. Wir sind dann Kind Gottes und der Heilige Geist kann in uns wirken, in jeglicher Hinsicht. Das ist das Neue. Nach dieser Zeitenwende, was durch Johannes verkündet wurde, ist Realität geworden. Und es kommt zu einer Begegnung. Wir springen nochmal zurück zwischen Johannes und Jesus. Und aus der Entfernung sieht Johannes Jesus kommen. Und was hätte er alles ausrufen können? Da kommt der König der Könige, der Herr aller Herren, der Löwe von Juda. All das wären Titel gewesen, die völlig korrekt wären. Aber er sagt, da kommt das Lamm Gottes. Jesaja Kapitel 53, die Prophezeiung wird sich erfüllen. Gott schickt seinen Sohn als Lamm, als Opfer. Auch das, genau das proklamiert Johannes, als er Jesus sieht. Und Jesus möchte sich taufen lassen und Jesus wird getauft. Und der Heilige Geist kommt in Form einer Taube auf ihn nieder und gibt nochmal Zeugnis davon ab, das ist mein geliebter Sohn. Jesus, das Lamm. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob ihr schon einmal die Möglichkeit hattet, das wäre jetzt das nächste Bild, in Colmar zu sein. Also ich selbst war auch noch nicht dort, aber ich habe das Vorrecht gehabt, den Isenheimer Altar, den ihr hier seht, von Matthias Grünewald, an einem Abend mir etwas näher erklären zu lassen von einer Kunsthistorikerin. Und deswegen bin ich nochmal auf diesen Isenheimer Altar gekommen, der uns hier lediglich einen Ausschnitt zeigt. Einen kleinen Ausschnitt vom Gesamtaltar. Und wir sehen etwas ganz Besonderes hier. Wir sehen rechts neben dem Kreuz in großer Position Johannes den Täufer. Ja, das hat der Matthias Grünewald gegen die Geschichte gemalt. Das ist schon klar. Johannes lebte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Seine Gradlinigkeit, seine klare Kante, so wie wir ihn gehört haben, hat ihm im wahrsten Sinne des Wortes seinen Kopf gekostet. Er lebte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, aber das kommt dem Künstler an dieser Stelle nicht darauf an. Er bildet Johannes trotzdem hier ab. In seiner linken Hand hält er die Bibel aufgeschlagen und sein rechter Arm mit einem übergroßen Finger zeigt auf den, den er sein Leben lang verkündet hat. Jesus Christus, der kommen sollte, der Messias, der Christus. Darauf kommt es an. Und damit auch gar keine Zweifel übrig bleiben, hat der Künstler in lateinischer Schrift die Verse aus Johannes 3, 30 niedergeschrieben. Luther hat übersetzt mit, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Die Worte von Johannes auf den Blick auf unseren Herrn Jesus Christus. So ist Johannes tätig gewesen. Ich weiß nicht, wie euch das ergeht, wenn ihr euch Personen aus der Bibel naht. Die Frage, welche Vorbildfunktion kann Johannes für mich persönlich in meinem Leben haben? Und mir ist so deutlich geworden, in der demütigen Art und Weise. Und ich weiß doch, als vor kurzem wir bei uns im Hauskreis Johannesevangelium gelesen haben und eine Schwester sofort sagte, als von Johannes die Rede war und die ersten Verse von dem, auf was wir heute gehört haben, wo sie sagte, welch ein demütiger Mensch, welch ein demütiger Mensch und damit auch was für ein Vorbild für uns. Denn jeder, der Christ ist, ob er will oder nicht, ist Botschafter Christi. Und welche Aufgabe hat ein Botschafter? Doch nicht auf sich selbst zu zeigen, sondern auf den, den wir verkünden. Und ich glaube, da haben wir in Johannes so ein wunderbares und vortreffliches Beispiel. Das ist großartig. Mir hat das in der Vorbereitung für die Predigt viel Freude gemacht, nochmal einzutauchen zu dem, was die Evangelien über Johannes den Täufer preisgeben. Ich habe eine Zusammenstellung gemacht aus den Evangelien, so wirklich, so ziemlich, glaube ich, alle Stellen, wo Johannes auftaucht. Und ich habe einige Exemplare mitgebracht. Der Jochen ist nachher so nett und verteilt die mitgebrachten Exemplare. Da wünsche ich euch einfach viel Vergnügen, vielleicht an diesem Wochenende einfach mal reinzutauchen, zu lesen und euch nochmal in der Weise mit Johannes dem Täufer zu beschäftigen. Zeitenwende, diese wunderbare Zeitenwende und Gott sieht sehr deutlich, schlägt sehr deutlich ein neues Kapitel auf. Das Alte und das Neue. Eine Gnadenzeit, die jetzt noch da ist, eine besondere Zeit, wo wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen können, wo er, und ich glaube, das kann man mit Pfingsten zu Fug und Recht behaupten, wo man einladen darf, dass Gott Einzug erhält in einem persönlich, eben durch den Heiligen Geist. Jesus ist gegangen, aber damit ist der Weg frei geworden für das Kommen des Heiligen Geistes. Das ist wunderbar. Jeder von euch, der schon mal in einem Hotel übernachtet hat, kennt sie. Das sind diese Hänger, die man an den Türgriff anhängen kann. So, kennt das? Sinnigerweise dann auch mit Rot gekennzeichnet. Bitte nicht stören. Ich möchte nicht, dass hier aufgeräumt wird. Ich möchte, dass das so bleibt. Erstmal zumindest. Möchte, dass nicht irgendjemand mich stört in meiner Privatsphäre. Und dann, normalerweise funktioniert das im Hotel auch so, dass da niemand reinkommt, nicht mal anklopft. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich darf euch sagen, auch Gott wird sich, solange dieses Schild bei uns auf Rot hängt, bitte nicht stören, wird er nicht eintreten, geschweige denn schon gar nicht mit Gewalt eintreten. Da respektiert er unseren eigenen freien Willen. Wenn es so bleiben soll, wie es jetzt ist, sagt er, es ist in Ordnung, aber ich warte. Und er wartet sehnlichst, dass irgendwann bei uns die persönliche Wende kommt. Die Wende mit der Farbe grün und dann steht da, bitte Zimmer aufräumen. Heiliger Geist, komm, räum auf, schieb den Dreck beiseite, wisch weg, mach es hell, gib Ewigkeitsperspektive, gib Freude in mein Leben. Darauf wartet der Herr. Welch eine Botschaft mit der Zeitenwende, die Johannes eingeläutet hat und der Jesus Christus vollendet hat, ist das möglich. Lob, Ehre und Preis unserem Herrn von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich möchte nochmal mit uns beten. Vater, wir sprechen oft von dem Evangelium, der guten Nachricht. Und wenn es eine gute Nachricht gibt auf dieser Welt, Herr, dann die, dass in Jesus Christus der Weg frei ist. Für ein erfülltes Leben im Hier und Jetzt, mit einem Bewusstsein unserer Identität, wo wir herkommen, mit einer Ewigkeitsperspektive, Herr, die so wunderbar ist. Dass wir verstehen dürfen, all das, was du uns im Hier und Jetzt schon schenkst, eine gute Gemeinschaft, hohen Frieden, gute Freunde, eine gute Gemeinschaft in der Gemeinde, dass das alles ein Vorgeschmack sein darf für das, was noch kommt. Herr, ich danke dir für diesen Abend, für jeden Einzelnen. Herr, dass bei denen, wo das Schild vielleicht noch nicht umgehängt ist, auf grün aufräumen, Herr, dass das bald passieren möge. Ich bitte auch für mich und für all diejenigen, Herr, wo wir vielleicht noch so einzelne Ecken in unserem Leben für uns behalten wollen, dass wir dir da, deinem guten Heiligen Geist, Zutritt gewähren, dass auch diese Ecken unseres Lebens aufgeräumt werden dürfen. Herr, dir gebührt alle Ehre. Dank dir für deinen Segen. Herr, für das, was du schon an uns getan hast und für das, was du noch vorhast. Durch Jesus, Herr. Amen. Amen.